Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um ja den zweiten Teil eines Films gibt, der nicht mehr 90er Jahre sein könnte als dieser, nämlich den zweiten Teil von The Crow, die Krähe. Und den kann ich nicht alleine besprechen, deshalb habe ich heute mal meine Krähe hier, ganz schlechte Überleitung. Hallo Micha.
Hi. Ich war wahrscheinlich der Einzige, der gesagt hat, ja, ich mach den Scheiß mit.
Ja, so ungefähr. Ja, ich habe mich nicht getraut, Kai nochmal zu fragen. Ich glaube, er war ein bisschen unterwältigt nach dem ersten Teil.
Verstehe ich nicht, weil der erste Teil ist ja richtig gut. Also ich finde den ersten richtig gut, den zweiten kannte ich gar nicht, weil da hatte ich so einen Bogen drum gemacht. Das ist für mich, es gibt so eine Art Film, da weißt du, wenn die Fortsetzung nicht im Kino ist, sondern nur auf DVD, ich weiß nicht, wie es hier war, aber es war wahrscheinlich ähnlich, da mache ich dann Bogen drum, so wie Starship Troopers 2.
Oh ja.
Es gibt da so eine Reihe von Filmen, da weißt du, nee, lass mal besser.
Ja, aber als ich dich gefragt habe und du kamst mir gleich mit dem Folgentitel, denn die Folge heißt der 90er Jahre Gothic Punisher mit Iggy Pop. Das war deine Idee und da wusste ich, du bist der richtige Mann für diese Besprechung.
Ich glaube, damit haben wir auch schon alles gesagt. Ciao.
Ja, tatsächlich. Du weißt, was der Witz an dem Titel ist?
Dass der Punisher hier noch mitspielt.
Ja,
Thomas Jane ist nämlich auch dabei.
Er spielt Nemo, richtig. Der 2004er Punisher spielt
tatsächlich. Aber ganz ehrlich, wenn man Thomas Jane damals genauso geschminkt hätte, er hätte die Haare so gehabt, du hättest keinen Unterschied gesehen zwischen Vincent Perez und Thomas Jane.
Ja, tatsächlich. Nochmal, über was wir reden. Wir reden halt über den zweiten Teil von The Crow. Der kam 1996, kam der raus. Ich weiß gar nicht, das ist eine gute Frage, ob der in Deutschland einen Kinostart hatte. Also ich habe ihn auch
ich glaub's nicht.
Aus der Videothek gesehen. Der hat, im Original heißt er City of Angels, also The Crow, City of Angels auf Deutsch. Hieß er den geilen Titel The Crow, die Rache der Krähe. Ist 82 Minuten in der Kinoversion lang. Es gibt noch eine Director's Cut Version, die 87 Minuten lang ist. Beide ab 16. Und es gibt ein Workprint von dem Film, der tatsächlich 160 Minuten lang ist.
Was?
Den würde ich wirklich gern sehen, weil auf IMDb kannst du dir die Szenenbeschreibung ansehen von all den Szenen, die sie halt in diesem 160 Minuten Workprint drin haben, die aber nicht es in die Kinoversion geschafft haben. Da ist viel einfach nur länger, ne längeres Intro, einzelne Szenen sind länger, etliche Szenen, die noch so ein bisschen, ja, noch deutlicher eine Reminiszenz an den ersten Teil sind. Es gibt ja die Szene mit dem Striplokal, wo auch, ich glaube, der Benannte von der Nemo auch getötet wird. Da macht dann Ash Corvin, die Krähe halt in diesem Film, der macht da mit der Stripperin dann auch dasselbe, dass er ihr quasi sie auf den rechten Weg halt noch führt und komm hier nie wieder her und leb jetzt ein tolles Leben da draußen in der Kälte.
Also ich stell mal die These rein, ich glaube, diese 160 Minuten sagst du, ich glaube, der könnte nachts auf Arte laufen.
Ja, ja.
Aber stellenweise ist er sehr, sehr, ich glaube, so aufgesetzt künstlerisch irgendwo.
Ja, mag sein. Also ich habe als ich davon gelesen habe, ich hätte den wirklich gerne, also da würde ich Geld für zahlen, um diesen Workprint mal zu sehen, weil auch ein paar Sachen, also gerade so die Bösen werden noch ein bisschen mehr charakterisiert, die kriegen mehr als nur ihre Sterbeszene im Prinzip, was sie ja in dem Film haben. Also sie bekommen ja eigentlich nur man zeigt ihr Verbrechen und ihre Hinrichtung im Prinzip. Auch eine ganz große Schwachstelle in dem Film, das ist der für mich halt auch Judah Earl, der bekommt deutlich mehr Hintergrund und auch, es wird auf vieles auch gezeigt, was nur so angedeutet wird, wie so seine Verstrickungen mit der Polizei, dass er die so unter Kontrolle hat und so und gerade auch die Beziehung zwischen Ash und Sarah, die wird deutlich vertieft, die deutet sich ja in dem Film schon auch so ein bisschen an.
Ne, dass die deutet das, sich ne? nicht an, die ist einfach da.
Und da passiert da ein bisschen
die
mehr.
Einfach da.
Wir haben auch so Reminiszenzen an den ersten Teil, so sie hat dann auch noch den Ring, den Eric getragen hat, also als er den er damals vom Pfandleiher sich geholt hat. Wo so,
ne? Also Reminiszenzen ist gut, ne? Es ist ja eigentlich, da ist kein großer Unterschied
richtig,
zu Teil 1.
Richtig, also das ist sowieso der Punkt, ist dieser, also was ich nur damit sagen will, vieles ist länger, vieles ist vielleicht auch nicht alles ist nötig gewesen, aber ich würde trotzdem gerne mal diese 160-Minuten-Fassung mir mal gönnen. Aber man kriegt sie tatsächlich nicht.
Würde ich mir sogar auch anschauen,
nicht.
Weil, weil optisch ist er, schlägt er halt genau in unsere Kerbe, sag ich mal, weil, wie du schon anfangs gesagt hast, mehr 90er geht eigentlich nicht, ne? Sowohl Soundtrack, sowohl die Optik, die, die Art, wie sie geschminkt sind und so. Also allein hier Sarah, die sieht ja wirklich aus wie der Prototyp eines 90er Jahre Punk, Gothic, Mädchen.
Absolut, ne? Absolut.
Also, sie können in jedem generischen Musikvideo mitspielen und auch, es sind so viele Sachen, wo man direkt so denkt, wieder total MTV. Wenn Jonah da an den Überwachungskameras sitzt und du siehst halt ein Bild, aber gleichzeitig auch fünf Bildschirmen drauf.
Ja,
das ist so typisch 90er und so.
Man sich fragt, warum? Weißt du, wenn da fünf verschiedene Kameras wären, aber warum zeigen fünf Bildschirme dasselbe? Halt, ne?
Aber sind wir ehrlich, der beste Darsteller im ganzen Film
war
die Ducati Monster 750 in dunkelgrau.
Ich muss es googeln, das ist das Motorrad, oder?
Ja, klar.
Nein, also nochmal kurz noch zu ein paar Hard Facts. Regie hat Tim Pope geführt, den man eigentlich aus also Videoclip- und Werbeästhetik-Sachen mehr so kennt.
Ich glaub, das hat Videoclips gemacht?
Ja, irgendwie das sowas. Das also
man gar nicht.
Ja, das, die haben den ganz eindeutig, ne? Gut, das war bei Alex Proja auch nicht so anders halt, ne? Und den hat man definitiv nicht nochmal dazu gekriegt. Der hatte natürlich so ein bisschen mit dem Trauma zu kämpfen. David S. Goyer hat das Drehbuch geschrieben. Goyer, natürlich nach dem James O'Brien Comic. David S. Goyer ist ja so ein bisschen umstritten. Es ist, also entweder sieht man ihn und, also sieht man, was er gemacht hat und denkt, oh Gott, das ist ein Goyer. Oder man denkt, oh ja, das ist gar nicht so schlecht. Oder Sachen, wo er mitgeschrieben hat, wo er sogar selber sagt, es ist unglaublich, dass ich dabei war. Hat er bei The Dark Knight hat er mit am Drehbuch geschrieben und sagt heute noch, das ist unglaublich, dass ich das mitgeschrieben habe. Ja, ich sehe ihn immer so zwiegespalten. Manchmal denke ich mir, also Regie führen sollte er nicht, er hat Blade 3, hat er in Regie geführt, aber er ist so, es gibt manchmal Sachen, wo ich sage, oh ja, Mensch, okay, und dann wieder auch so, oh Gott, das ist ein Goya. Nein, das ist, ich habe ein sehr, sehr ambivalentes, zwiegespaltenes Verhalten zu ihm, aber irgendwo glaube ich, dass ich ihn doch irgendwo mag. So ein bisschen. Vincent Perez, der die aktuelle Krähe spielt, Ash Corvin. Also Corvin, der kleine Rabe.
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Rabe, ich höre dir trapsen. Vincent Perez ist ein französischer Schauspieler. Maximal würde ich sagen, kennt man ihn noch aus dem hier dieser zweite Teil von nicht Clan der Vampire, Mensch, Interview mit einem Vampir. Da gab es diesen zweiten Film mit Alia in der Hauptrolle. Da hat er noch mitgespielt.
Genau solche Filme meine ich, da macht man besser irgendwo einen
Königin
großen Bogen
der Verdammten. Rum. Ja, das ist sowas, genau. Ansonsten eigentlich auch nicht, auch die anderen Darsteller. Thomas Jane, wie gesagt, ist der Punisher das noch geworden. Und
wird für mich immer der Punisher bleiben.
Der hat noch andere Sachen gemacht, die man zumindest kennt. Noch positiv hervorheben, muss ich sagen, finde ich Mia Kirschner, die Sarah spielt. Das ist die Sarah aus dem ersten Teil, aber sie hat nicht die Sarah im ersten Teil gespielt. Also es ist also offensichtlich, sind so, ich würde mal sagen, so 10 Jahre vergangen seit den Ereignissen mit Eric Draven. Und Mia Kirschner kennen wir aus, natürlich, wir werden es nie vergessen, sie ist Mama Spock Burnham.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch, in Discovery.
Nein.
Doch. Lebt damit, Mann. Sie ist aber nicht von keinem der beiden die leibliche Mutter.
Alter, nein, ich sehe es gerade.
Doch, ist sie wirklich.
Ja, ich sehe es gerade.
Wie heißt die Figur?
Alter, wie kann man nur so absteigen?
Sie ist Amanda Grayson.
Ich bin bestürzt.
Ja, tatsächlich. Also ist sie Mama Spock Burnham. Die Spocks.
Dieses Box.
Aber ich muss sagen, Mia Kirschner, gerade zu wie sie in dem Film ist, muss ich sagen, er hat schon einen kleinen Crush auf sie, würde man heute sagen. Also,
Ja, doch. Kann ich mir vorstellen.
Und natürlich den Mann, der berühmt geworden ist, dadurch, dass er ein Worter gespielt hat, der nicht wie Younes, nämlich Iggy Pop. Das ist der Worter, der nicht wie Younes. Ja. Der Mann, weil ich mich auch immer gefragt habe, Iggy Pop ist, wenn er mal ein bisschen schauspielert, ist er so, habe ich immer das Gefühl, er ist so wie Snoop Dogg. Er denkt, das ist echt und wundert sich, dass da Kameras laufen.
Das mag sein.
Ne? Und ich habe festgestellt, dass ich einiges, was er in dem Film gesagt hat, tatsächlich öfters mal zitiert habe. So im Privaten, dieses, was möchtest du? Was ich möchte, ist ein Haus, ein Gartenzaun und dein Scheißschädel als Verzierung für mein Motorrad. Also, ansonsten muss ich sagen, Richard Brooks, der Judah Earl spielt, ja, hat auch ein bisschen was gemacht, aber nicht groß was ich halt kannte halt. Ne?
Ja, wobei ich glaube, der hätte eigentlich könnte noch mehr spielen.
Ja.
Weil der war schon, der hat in die Rolle gut reingepasst.
Ja, ich habe mit der Figur an sich so ein bisschen Schwierigkeiten. Die Frage ist, ist dieser Film, ist er ein Remake oder ist es eine Fortsetzung? Eigentlich erzählt er die Story exakt nochmal.
Aber haargenau.
Aber haargenau, tatsächlich Szene auf Szene, tatsächlich. Aber er ist schon ein bisschen eine Fortsetzung, gerade mit dem Bindeglied Sarah.
Ja, aber gut, es ist halt so ein typischer Rachefilm. Ne? Es ist genau wie Punisher später auch, wie Extreme Rage mit Vin Diesel, den ich übrigens recht gut finde auch. Das ist immer das gleiche Schema.
Ich überlege gerade, was war denn Extreme Rage?
Extreme Rage war quasi der Punisher mit Vin Diesel.
Du hast recht, entschuldige, da habe ich wohl nicht zugehört.
Nee, hast du aber doch gesehen, oder? Da spielt er auch so ein Typ.
Lass mich raten.
Seine Familie wird umgebracht, seine Frau, sein Sohn wird umgebracht. Natürlich. Er nimmt Extreme Rage.
Es reicht nicht einfach nur Rage, weißt du? Er macht Extreme Rage. Ja,
mit Rainier Wolfcastle.
In allen Rollen.
In allen Rollen, genau.
Du hast den Film jetzt tatsächlich wirklich zum ersten Mal gesehen?
Ja.
Krass.
Ja.
Krass. Ich habe den damals total dem Film entgegengefiebert. Ne? Also ich habe es ja auch im The Crow Podcast erzählt, den ich mit Kai gemacht habe. Ich war großer Fan des ersten Teils. Wir haben den 100-mal gesehen und dann waren wir halt heiß auf die Fortsetzung. Und dann irgendwann war diese Fortsetzung da, 97 oder so muss das gewesen sein, in der örtlichen Videothek stand sie dann plötzlich mit genau zwei Covern, also zwei Packungen halt. Mhm. Heißt zwei Kopien. Und wir haben halt versucht, den Film zu kriegen und der war immer ausgeliehen. Und die haben das damals in der Videothek so gemacht, dass wenn ein Film neu war, konntest du den nicht reservieren und nicht zurücklegen, weil der war ja immer weg.
Zurück in die Zukunft 2 Trauma, das hatte ich ja auch mal erzählt, ne? Der war immer weg.
Ja,
immer.
Und ich weiß noch, dass wir, ich will nicht übertreiben, 500 Mal da waren. Ne? Also, ziemlich oft und der war immer ausgeliehen und so. Und da musst du halt warten und irgendwann ist er mal da und so. Und ich weiß noch genau, wie das war. Wir haben uns am Nachmittag getroffen und so, ein bisschen abgehangen. War so ein lazy Tag und so und dann relativ schnell alle, weißt du, wo mal ungewöhnlich früh alle dann doch nach Hause gehen. Weißt du, ich hau mal ab, ich gehe mal nach Hause, ne? Ja, ich auch, ciao. Also, sonst war man immer so bis abends und dann hat man schon mal so um 5 Feierabend gemacht. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und bin dann noch auf dem Rückweg an der Videothek vorbei, dachte, ich guck nochmal kurz rein und zack, da war einer. Da hing dann der Chip für The Crow City of Angels. Ich habe den sofort ausgeliehen, der war ja ab 16, ne? Ausgeliehen, zurück, damals ja noch kein Handy, gar nichts, also alle Kumpels abgefahren mit meinem Fahrrad. Kommen wir nochmal zusammen, wir treffen uns bei XY, wir gucken den Film. Wirklich alle 4, 5 Leute nochmal da zusammengekriegt, ne? Dann beim Kumpel von dieses, ja, komm, langweiliger Tag hier, ab nach Hause, kein Bock und so, zu einem, ja, geil, wir haben jetzt den Film, wir gucken ihn. Und danach war erstmal große Ernüchterung. Ja, dann gesagt, ja, ist okay, ist nett, nicht wirklich was Neues, mir fehlt Eric Draven und ist okay. Das war so der allgemeine Tenor. Nicht scheiße, nicht so wie die Fortsetzung, die danach kam, weil das kannst du alles eigentlich vergessen. Also wirklich, kannst du alles vergessen. Aber es war nett, aber du weißt ja, nett kann auch der kleine Bruder von, du weißt schon. Auf jeden Fall war irgendwie, und das war auch lange, lange meine Meinung zu dem Film, dass ich gedacht habe, ja, ist okay, aber war so ein bisschen enttäuscht. Und dann habe ich ihn vor ein paar Jahren nochmal gesehen und dachte, Mensch, so scheiße ist der gar nicht. Und jetzt, als wir über The Crow den ersten gesprochen haben, dachte ich mir, Mensch, ich will mir den zweiten nochmal ansehen. Und wie gesagt, hat sich jetzt halt ergeben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon was für den Film übrig. Ich mag den an einigen Stellen sehr gerne.
Bei mir war es so, ich hatte damals, als ich den ersten Teil das erste Mal gesehen habe, da hat er mir eigentlich gar nicht so gefallen. Mhm. Und dann hatte ich ihn aber so, weiß gar nicht mal, ein Jahr, zwei drauf, da hatte ich ihn dann nochmal geschaut und da hatte ich das irgendwie mehr zu schätzen gewusst alles. Und da hat er mir auch richtig, richtig gut gefallen, auch mit dem Soundtrack und so alles, was dabei war.
Ja.
Und der ist dann aber jetzt wirklich lange in Vergessenheit geraten. Man wusste halt immer, ach stimmt, The Crow gibt's ja auch noch und der wird ja viel als Kultfilm auch und so gehandelt, aber ich hatte ihn wirklich ewig nicht mehr geschaut. So, und als du dann mit dem hier um die Ecke kamst, dachte ich zuerst mal, oh Gott, so ein Teil 2, oh mein Gott, was kommt da jetzt raus?
Ja, und ich mal der erste sehr, schon so endig ist, ne?
Ich hatte mich wirklich sehr unterhalten gefühlt und das aber hauptsächlich, weil wie gesagt, weil momentan hier, ne, Midlife Crisis und so, die guten 90er.
Nostalgie, alles was,
und, muss und ja nur, weiß ich nicht. Alter, ein Brett, ne, wirklich ein Brett. Ich hatte den voll genossen, ne. Also ganz klar, die Handlung, die passt auf einen halben Bierdeckel, wenn nicht sogar auf einen Viertel Bierdeckel, wenn man ein bisschen groß schreibt. Aber das ist wirklich die Musik, alles genau, auch, wie soll ich sagen, das ganze Setting und so, wie alles war, dieses Dreckige von der Stadt. Und die Stadt ist ja wirklich übelst drunter gekommen da. Also
es ist alles,
noch ein gutes Stück extremer als im ersten Teil.
Es ist alles gelb oder grün, ne? Ins Absurde, das Lichtbild ist, das finde ich aber auch, damals hat es mich, das gehörte tatsächlich, weißt du, was die Sachen waren, die ich damals nicht so gut fand? Die mich ein bisschen, wo ich gesagt habe, das fand ich am ersten Teil besser. Witzigerweise jetzt die Sachen, die mir gefallen haben, so
ja,
ein Stück
ja,
weit.
Ja, das hätte mir damals auch nicht gefallen. 100 Pro hätte ich damals gesagt, Alter, ja. So ein Scheiß, ich bekomme Augenkrebs, mach das aus.
Ja, ich hätte.
Und heute denke ich mir wirklich, Alter, sieht das geil aus.
Ja, natürlich ist dieses Überflutete mit dem Gelb und Grün auch einfach, um gerade die Kulissen und die Stadt halt, dass man da durch Modelle durch ist, auch so ein bisschen
zu tarnen. Ja, also ich glaube, viel Budget hatte der
mit Sicherheit. Nein, deutlich weniger als der erste, 13 Millionen, aber ich finde, das sieht man ihm nicht an. Also ich finde, das sieht teurer aus.
Sieht man auch nicht.
Vielleicht am Ende verlässt es sie so ein bisschen, aber das Ende ist da auch eher das Problem. Also das Ende ist tatsächlich das Problem für mich an dem Film. Also das Ende ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich schwach. Aber ich erzähle dir mal kurz die Sachen, die mich wirklich damals gestört haben. Mich haben damals so ein bisschen, ich fand, wie wir schon gesagt haben, mit diesen Farbfiltern, dass der Film überwiegend gelb oder grün ist, also so absurd, viel mit Farbe arbeitet, fand ich damals nicht so toll. Dann hat mir der Mantel nicht so gut gefallen, weil er so ein tailliertes Teil hatte. Weißt du? Ja. Weißt du so?
Weil ja, ich weiß genau, was du meinst. Man sieht ja, wie er den Mantel anzieht, wenn er halt zur Krähe wird. Ne? Und das ist ja auch so von hinten gefilmt. So die Szene hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber ja, der sah irgendwie nicht so toll aus. Also hätte mir auch nicht gefallen.
Das war, wie gesagt, damals die Sicht halt. Ne? Dachte mir, oh Mensch, das ist so metalliert, das sieht da nach unten wie so ein Kleid aus. Irgendwie das. Aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Ich finde den jetzt auch wirklich, fast alle das von damals finde ich jetzt ganz gut, ehrlich gesagt. Dann fand ich natürlich, hat dieser Film, Vincent Perez ist halt nicht Brandon Lee. Und es ist natürlich auch nicht fair, das so wirklich zu vergleichen, weil diese er macht es gut. Er macht es wirklich gut.
Ich wollte gerade sagen, ne? Und Brandon Lee, ganz ehrlich, also da wird, glaube ich, jetzt auch immer viel, viel, wie soll ich sagen, verklärt und so, weil der hat das auch gut gespielt, aber ganz ehrlich, eine herausragende schauspielerische Leistung oder so hat der damals auch keine gegeben. Also ich habe mir jetzt den ersten Teil dann auch nochmal auf Prime angeschaut, jetzt gestern, und das war gut, keine Frage, und ein Kultfilm und hin und her, aber kannst jetzt nirgends sagen, hat der den geil gespielt, also ist bei weitem kein Heath Ledger im Batman
Ne, aber bei weitem nicht. Es war halt so der Look, der das gesetzt hat, es war so der erste Film davon und er hat diesen coolen Look, wie gesagt, was ich auch gesagt habe, bis heute Leute auf Halloween-Party sich als die Krähe, die verkleiden sich nicht als die Krähe aus dem zweiten Teil. Die verkleiden sich als die Krähe aus dem ersten Teil halt, ne?
Und ist ein Riesenunterschied.
Das ist ein Riesenunterschied. Du wärst aber wahrscheinlich der Held, wenn du als der aus dem zweiten Teil kommst. Ne? Oder als Panda. Nur als Panda.
Nein. Als Panda?
Aber auf jeden Fall war es so, ich habe es halt damals so empfunden. Dann kommt halt dazu, dass natürlich diese tragische Dimension nie erreicht werden kann, die der erste Teil hat. Das ist im Prinzip, so böse es sich anhört, war das marketingtechnisch für den Film nicht das Schlechteste. So schlimm sich das anhört. Weißt du, aber machen wir uns nichts vor, da hat Kai wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht, dass er sagt, der Erfolg wäre nicht so groß gewesen, wenn das damals nicht dieses Ereignis gehabt hätte. Ne? Mhm. Und das war damals, an diese Tragik kannst du halt nicht rankommen, verständlicherweise. Und ich muss auch sagen, ich fand damals die Sache mit ihm und also es wird uns ja erst alleinerziehender Vater und sein Sohn ist da Zeuge eines Verbrechens und wird dann getötet. Und ich fand das damals mit seinem kleinen Sohn, dachte ich mir, irgendwie das mit der Freundin und ihm fand ich tragischer. Und wenn ich das heute sehe, denke ich so, Alter, wie krass. Da aber damals fand ich das voll...
Da kann ich noch einen draufsetzen, wenn du selber Kinder hast.
Ja, meine ich.
Und dann siehst du das nochmal ganz anders. Und dann denkst du wirklich, Alter, das haben die nicht gemacht. Das macht man doch nicht.
Das ist es, aber ich habe das wirklich, ich habe ja keine Kinder, aber damals habe ich auch wirklich gedacht, Alter, das mit seiner Freundin und alles, das ist irgendwie tragischer. Und weil so, wie man so als 16-Jähriger ist, halt 17-Jähriger. Jetzt gucke ich das an, auch wenn ich keine Kinder habe und denk so, Alter, wie übel muss das sein und wie toll er das, und das muss man sagen, spielt Vincent Perez sehr, sehr toll, wenn er wirklich um das Leben seines Sohnes bettelt. Wenn die ihn da zeigen auch den Tod, also das Erschießen von, wie sie ihn dann mit seinem Sohn ins Wasser werfen und alles, und das ist sehr episch und aber auch unfassbar brutal, also ab 16.
Das ist total.
Ja.
Ist es.
Ja. Und das ist tatsächlich, aber das waren tatsächlich Sachen, die mich damals, wo ich gesagt habe, oh, das fand ich im ersten irgendwie, ist es mir näher gegangen zumindest, aber ist es natürlich, ne, und jetzt ist es nicht mehr so. Also jetzt geht mir beides auf seine Art wirklich auch nahe. Und ja, wie gesagt, ich finde, das ist schon, wie gesagt, die Story ist, wie du schon sagst, auf dem halben Bierdeckel. Ne? Er ist halt Ash Coven, Automechaniker, alleinerziehender Vater. Sein Sohn ist, rennt abends beim Spielen weg, ist Zeuge eines Verbrechens, wird dann vom örtlichen Drogenwarlord Judah Earls Leuten, wird er dann, weil er Zeuge des Mordes ist, wird er getötet. Ash halt gleich mit und die werden ins Wasser geworfen. Dann eine Krähe bringt ihn zurück. Er begegnet Sarah, die schminkt ihn, sagt ihm so ein bisschen, wie die Regeln der Welt sind. Im Prinzip, sie schminkt ihn ja. Sie das schminkt ihn, ja. Ne, er muss ihn nicht selber schminken, wie das noch der gute Eric machen musste. Und dann geht er quasi macht er halt das Prinzip und holt sich einen nach dem anderen. Ne, der Leute, die an seinem Tod und am Tod seines Sohnes teilgenommen haben. Ne, zwischendurch wird noch Sarah entführt. Ne, man hat Judah Earl, der ist so eine Art Psycho-Voodoo-Drogenhändler in der Stadt irgendwie, oder?
Das hast du schön gesagt.
Oder?
Also, was ich ganz schön fand, ist, dass der Film halt auch nicht alles erklärt hat. Also hier zum Beispiel diese Seherin, die hier bei ihm ist und so. Da, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, da gibt's wohl eine größere Story dahinter.
Ja.
Aber die wird einfach links liegen lassen, ne?
Ja.
Das finde ich ja immer ganz schön, ne? Wenn man nicht den Erklärbär macht und dann genau sagt, ja, und die kennen sich seit so und so vielen Jahren und sie war Sohn einer Ziege und was weiß ich. Ja. Also, das ist einfach mal so stehen lassen. Und das ist halt so. Das hat mir gut gefallen.
Aber es ist halt genau wie im ersten Teil, mit seiner Schwester in Anführungszeichen, die auch hellseherische Fähigkeiten hatte. Und jetzt hat er jetzt haben sie sich das mit der Verwandtschaft gespart, sondern er hat halt eine Seherin an seiner Seite, was man halt so als üblicher Drogenwarlord hat.
Ne? Ohne Augen.
Ohne Augen, nur ohne Augen. Ja.
Nur echt ohne Augen.
Sie hat sich die Augen ja aus, ne? Nur echt ohne Augen. Nein, sie hat sich setzt sich die Augen halt ausgestochen, damit sie die Vision los wird. Aber, das haben wir schon bei Angel gehört, die Mächte der Ewigkeit lassen sich so leicht nicht reinlegen. Vielleicht waren das die Mächte der Ewigkeit.
Wer weiß.
Nein, aber genau das ist es. Also dieses, es vergeht tatsächlich aber auch ein bisschen Zeit, bis wir Ash Curven dann tatsächlich als Krähe sehen. Das sind über 20 Minuten von ihm, gerade mal 82 Minuten und der Film ist wirklich, ich finde, der rennt relativ schnell. Also, wie du schon gerade gesagt hast, er erklärt auch einiges nicht und so, aber ich finde, der verliert keine Zeit. Also, der ist zu keinem Zeitpunkt langweilig, dafür hat er gar keine Zeit.
Halt, das stimmt. Aber ich finde dieses Tagwerk hier von Judah irgendwie, wie sieht das aus? Also er denkt sich so, ich gehe jetzt heute mal in meinen Turm rein und dann drehen wir einen 24-Stunden BDSM-Film auf Koks.
Ja.
Und das machen wir 24/7.
Aber das ist ja, der ganze Film hat unheimlich auch diesen Look, ne? Diese BDSM-Geschichte hier mit diesem Club auch und so. Und überall, weißt du, überall sind da Handschellen und diese ganzen Leder-Outfits und so. Es ist ja wirklich eine total abgefragte Stadt, ne? Also Los Angeles,
das hat, also,
ne?
Also das hat auch so ein bisschen, da hätte auch ein Eurodance laufen,
wenn man
Szene mit ihm.
More and more. Ja, ja.
Genau so,
ja. Es wird so in Nebensätzen wird noch so gesagt von diesem einen Typen, den er dann tötet, der ihn irgendwie versucht hat zu hintergehen. Ja, komm, die ganzen, weil hier Judah ist nicht nur, der ist nicht nur der Voodoo-Drogendealer, der streckt auch noch die Sau. Also, er streckt auch noch das Zeug, was er verkauft. Und da musste ich sagen, da hatte ich ein bisschen Verständnis für diesen Typen für seinen Vertriebschef. Weißt du, für seinen Vertriebschef, der gesagt hat, Mensch, wenn du die alle umbringst, dann kauft dir doch keiner mehr die Sachen ab.
Ja, das ist richtig gedacht.
Dachte ich auch. Da habe ich gedacht, das ist ein Vertriebler, weißt du? Das ist so einer, der denkt nicht nur an das Geschäft von jetzt, der denkt auch an morgen. Ne? Auch, dass er, der ist auch noch der Vernünftige, weil er ja noch, in Anführungszeichen, weil er noch sagt, ja, deinen ganzen Deal mit der Polizei, von denen wir überhaupt nicht sehen, in dem ganzen Film übrigens, ne?
Nee,
keine Polizei.
Das ist genau wie in der Punisher.
Ja.
Du siehst keine Polizei. Bei jedem Mord, bei allem, was passiert, bei jedem Racheakt, wo war die Polizei?
Aber da wird es noch so, im ersten gab es das ja noch. Im ersten Film,
das ist ja noch zum Teil, sage ich mal, mit hier, na, wie heißt er noch,
ja,
der den Kopf spielt hier.
Ja, Winston.
Genau.
Und, aber
das ist ja ein Riesenplot noch bei der ganzen Sache. Und
ja,
hier fehlt das ja komplett.
Aber im ersten hast du auch das Gefühl, in der realen Welt zu sein, wo halt dieses Ereignis das Unreale ist. Hier hast du das Gefühl, in irgendeiner Art Traum-Horror-Welt, die so ein bisschen Cinco de Mayo, der Tag der Toten aus Mexiko nachempfunden ist.
Ja, ne? Ja, der ist ja auch ein Thema dabei.
Ja, ne? Ja, aber das ist wie so eine Traum-Horror-Welt. Das sagt ja auch Sarah, wenn sie da so durch die Straßen geht und sagt, das ist ja wie so ein nie enden wollender Albtraum. Es gibt irgendwie, es wird ja von diesem Deal, den Judah da mit der Polizei hat, der Deal kann nur sein, dass die Polizei alle abgehauen sind. Das kann ich mir anders nicht erklären. Die sind alle weg. Also die Polizei spielt gar keine Rolle. Es ist wirklich nur Ash versus the Evil, könnte man sagen. Weißt du, Ash versus the Evil. Ach, du verstehst, wenn du es nicht uns erklären musst. Ne? Aber, das ist schon irgendwie faszinierend, finde ich, weil das wirklich wie so eine Art eigene, es hat auch wirklich was von so einer Nightmare on Elm Street Tim Burton Welt.
Ne? Ja, so ein bisschen, auch gerade hier wegen diesem Tag der Toten Geschichte und so. Das ist auch so gegen Schluss, wenn du diesen Riesen, war kein Flattermann, aber halt diese, wie soll man sagen, diese Figuren, die sie dann so machen und wie sie verkleidet sind alle. Das hatte schon so ein bisschen Nightmare Before Christmas.
Ja, total. Ich fand auch seine Rückkehr sehr geil. Also ich fand die so, am Anfang dachte ich mir, das ist so ein bisschen überinszeniert, ne, aber dieses, sie bekommt ja von der Krähe den Hinweis, da kommt wieder einer, ne, und sagt sie, oh, ich weiß und so, also sie hat ja diese Beziehung zu der Krähe und wie er dann quasi sich so von den Fesseln befreit und dann selber so hochhechtet an dem, da war ich sehr beeindruckt, wie er sich am Steg selber hochzieht. Da wäre ich schon gescheitert. Da wäre ich gesagt, ich bleibe Aquaman, vielleicht hören die Fische auf mich. Weißt du? Nein, tun sie nicht.
Naja. Ich kann ja atmen.
Ja, ich kann ja
atmen. Auch hier bleiben.
Ja, über Wasser kann ich ja atmen. Wow. Naja, nee, aber das fand ich schon sehr krass und so. Auch, obwohl er wird ja, weißt du, er steigt ja so aus dem Wasser empor in dieser Jesus. Das ist schon so ein bisschen überinszeniert, weißt du? In dieser Jesus-Pose aus dem, wo er dann aus diesem Wasser hochkommt. Na, also das ist schon so ein bisschen dramatisch. Dann wird er ja, ne, als er es dann irgendwie akzeptiert, ne, wird er erst gesagt, du bist tot. Und das ist natürlich erstmal ein Schock, ne? Das ist natürlich erstmal.
Ja, kennst du das? Bist du ein Glück, dass das überlebt hat.
Bist du ein Torchwood-Gucker?
Ja, klar.
Also,
klar,
weißt du noch, dass in der Pilot-Episode mit dem, wenn sie die Leute mit diesem Handschuh kurz wieder ins Leben zurückgeholt haben, das war immer problematisch, ihnen zu sagen, dass sie eigentlich tot sind, weil die haben sofort nach dem Arzt geschrien und nach dem Priester und die hatten ja immer nur so kurz und konnten die Leute nicht verhören, weil die einfach nur in Panik dann waren, ne?
Ach, dann die erste Staffel war auch die beste.
Ja, ja, ja.
Da waren, ja, aber egal.
Und dann dieses Schminken, sie schminkt ihn ja dann, ne, und das, gut, dass er mit dem Motorrad unterwegs ist, das ist natürlich dann genau dein Ding halt, ne.
Ah ja, hallo, gerade weil, also die 750er Monster, die kamen nämlich 96 auf den Markt und das fand ich jetzt geil, weil in der Farbe, wie er sie fährt, die wird als Dark-Modell, hat die Ducati erst 97 eigentlich rausgebracht.
Okay.
Vielleicht war da so ein bisschen Werbeträger für die, weiß ich das jetzt nicht.
Da haben sie eine Marke gemacht.
Aber es ist in meinen Augen ein fast perfektes Motorrad. Da werden jetzt viele sagen, oh, Italiener, Scheiß und so. Aber die hat genau die richtige Anzahl Zylinder. Die ist nicht übermotorisiert. Die hat, glaube ich, 64 PS oder so. Das langt in meinen Augen dicke für ein Motorrad.
Es wäre super, wenn Spider-Monkey das von sich sagen könnte. Ich fand auch, er hat auch diesen Batman-Auftritt. Ne? Wenn wir mal kurz abgehen, wie er die Leute tötet. Ne? Er holt sich ja erst Spider-Monkey, ne? der Drogenmischer ist. Und da hat er ja diesen Batman-Auftritt, ne? Dieses durchs Dachfenster reinspringen. Und das fand ich auch geil, wie er ihn jagt, wie er so von oben von Fass zu Fass springt und dabei noch so. Ich fand wirklich diese fand ich fast besser als im ersten Teil, muss ich sagen. Weil auch dieses, all deine Albträume werden durch mich verkörpert und so. Und
ja, der erste war ein bisschen unspektakulärer. Mhm. Da war zwar auch, war ein bisschen bildgewaltig, wenn er hier die Ringe und so in die Knarre reinmacht und hier das Pfandhaus dann halt damit explodieren lässt und so. Aber der zweite war ein bisschen lauter oder der kommt ein bisschen lauter rüber.
Es ist mir tatsächlich, also es hat mir echt gut gefallen, wer ihm auch quasi sagt, wer sind die anderen und ne, das sagt er ihm ja dann und dann sagt er, dann kannst du eine Karte ziehen und so, ne? Vielleicht hast du Glück. Und so, Und dann, ne, jagt er halt das alles in die Luft und Spider-Monkey geht ja da auch so richtig in den Flammen. Es explodiert ja da auch mit. Ne? Wo ich mir gedacht habe, Mensch, mein Gott, weißt du, ey, ab 16, wow, ne?
Boah, Da gibt's Schlimmeres, glaube ich.
Ja. Sarah arbeitet ja bei diesem Tätowierer. Das ist irgendwie auch eine Legende, so eine Punkrock-Legende sein irgendwie, ne?
Wahrscheinlich. Aber Szene, als du den Tätowierer halt nachher foltern, ne? Die fand ich abartig. Als du dann so mit der Tattoo-Nadel Richtung Augapfel ging, da dachte ich mir, oh, ein Glück haben sie ausgeblendet.
Ja. Aber er hat ja auch, er ist ja dann auch so der die Vaterbeziehung, Vater-Mutter. Also er hat ja so eine Vaterfigur, ist ja so ein bisschen für Sarah, also muss er weg. Ne? Und ich glaube, das ist so ein alter Punkrock-Veteran, der das halt spielt. Aber ich finde es schön, dass Sarah in so einem Tattoo-Studio gelandet ist und irgendwelchen und Iggy Pop einen Adel, hier eine Krähe auf die Brust tätowiert.
Also Iggy Pop war, dem war die Rolle auf den Leib geschrieben.
Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Der hat es wirklich, also dem hat es vollkommen abgenommen. Der hat es super gespielt.
Definitiv. Ja, ich fand die alle ganz gut irgendwie. Aber wie gesagt, wir sehen ja im Prinzip nur ihren Tod. Wir sehen doch eigentlich fast nur ihren Tod. Aber es war im ersten auch nicht so anders. Ne? Aber da ist es schon sehr kurz. Auch Nemo hier, der gespielt wird von Thomas Jane, den wir da sterben sehen, wo man eigentlich nicht erwischt werden möchte, im Pornoladen. Ne? In diesem Stripper-Ding, wo du in dieser einzelnen Kabuff siehst und dann tanzt dann das Mädel für dich. Und das Mädel wäre im Workprint noch eine
dieser Namen. Du hast noch einen Münzfernsprecher am Ohr.
Ja, genau. Ich fand's aber immer noch super, wo dann plötzlich so das Ding runtergeht und werf noch schnell eine Münze ein. Dieses, ne, wo er wirklich dann
sie
noch
versucht. Sie erfahren ihre persönliche Glücksmelodie.
Pfeifen sie ihre persönliche Glücksmelodie. Geben sie ihr Gewicht ein, geben sie ihr richtiges Gewicht ein. Nein, aber ich muss nur so lachen, weil dieses im letzten Moment, ne, wo weißt du, wir gehen ja auch, wie gesagt, wir haben diesen BDSM-Aspekt in diesem Film, wir haben ja, es ist schon sehr sexualisiert, ne, die Selbstbefriedigung, die er da macht, ne, jetzt habe ich es gesagt, aber wie er dann noch versucht, diese Münze schnell reinzukriegen und ich musste so lachen, weißt du, wie er versucht, sie aus der Jacke rauszukriegen und ne, dann so hin und her wirft und total wütend dann sie reinsteckt, die Münze, und dann geht das Ding wieder hoch und dann sitzt halt Ash da auf dem Platz, wo die Stripperin gesessen hat. Dann
bekommt er doch die Münze rein, ne?
Ja, und er sagt, und, willst du mich, Baby? Und das ist so cool. Das ist so cool, wie er dann aus der Scheibe springt. Er hat sogar den Mantel runtergezogen. Das finde ich total super, dass er so die Schultern frei hat und sich dann so, bevor er aus der Scheibe springt, dann die, ne, und er, und da ist auch dieser Moment, Nemo versucht ja wegzukommen und er schlägt ja mit seinem Mantel auf ihn ein. Ne? Und da ist ja auch dieser Satz von Nemo, wir hatten doch keine Wahl, Judah Earl hat es halt befohlen, dass es keine Zeugen geben darf. Judah Earl übrigens. Earl. Judah Jürgen Earl. Hat
der Earl of Judah.
Der Earl of Judah.
Ach, hat Moment, ich habe mich gerade geirrt. Ne, ihm steckt er ja die Münze gar nicht rein. Das ist ja eine andere Stelle.
Ja, und auf jeden Fall sagt er da halt dieses, wir hatten noch keine Wahl. Und da ist dieses, was Ash dann halt sagt, wir haben immer eine Wahl halt. Ne? Also er gibt noch jedem sowas mit, so eine kleine Botschaft und
ich
so.
Ich fand immer, Thomas Jane war für mich immer so ein bisschen wie wenn du Christopher Lambert auf Wish bestellst.
Obwohl
die hatten so eine gewisse Ähnlichkeit irgendwie.
Ja, aber ich wage mal die steile These, dass wir wahrscheinlich Thomas Jane in mehr coolen Rollen gesehen haben. Ja, also da fallen mir noch ein paar ein, wo er war bei Deep Blue Sea, Mann, er hat gegen den Hai gekämpft. Ja, das darfst du nicht vergessen. Mehrere Haie. Nein,
nämlich
ihn
ist
findet
der
man
Punisher.
Das sowieso, aber ihn findet man mit der Gummipuppe. Ja? Da kommt ja auch nicht die Polizei. Da kommt ja Iggy Pop rein.
In dem Origami in der Klasse.
Aber der kommt ja zum Ermittelnden, ist ja Iggy. Iggy kommt ja zum Tatort. Das ist auch so geil. Mit der Knarre, mit der gezogenen Knarre geht er da rein.
Was mich dann wundert, du siehst dann kurz drauf, siehst du ja hier wegen Tanz der Toten und so, siehst du ja einen Haufen Kinder in so Halloween-Kostümen da rumlaufen. Da denke ich mir auch, Alter, wer lässt seine Kinder unbeaufsichtigt in dem Landstrich so rumlaufen, nachts im Dunkeln?
Ja, das stimmt schon. Aber stimmt, also das ist auch sowas, wo ist da die Polizei, da kommt an den Tatort, kommt Iggy Pop mit gezogener Knarre.
Ich glaube, ne? Da gibt es keine Polizei.
Aber das ist so geil, wie er wirklich
hier nicht. Das ist
mit kompletter gezogener Knarre. Auf jeden Fall ist dann ja noch diese Szene, wo Ash dann so ein bisschen rumrennt, dann das mit den Kindern, wo er dann in dieser Kirche ist, wo er dann noch von diesem Tag, dem mexikanischen Tag der Toten, was hört von diesem Priester, der im Workprint ihm am Ende noch begegnet wäre, wo er dann im Workprint hätte er Sarah dann in irgendeiner Kirche abgelegt und so und wäre dann diesem Priester noch begegnet wohl und der hätte ihm quasi, der Workprint scheint sehr ausgelegt zu sein auf, dass er da noch bleibt, weil er noch eine Mission irgendwie hat in dieser Welt halt, ne? So fortsetzungsmäßig halt, ne? Aber das sehen wir halt nicht. Der erzählt ihm halt vom Tag der Toten und so. Aber das ist trotzdem geil, wie er dann so in dieser Kirche steht, in diesem kompletten The Crow-Outfit und sagt, ich möchte nicht stören.
Ja, ne? So ganz gentleman-like.
Ich möchte hier nicht stören, Entschuldigung. Nein, und dann haben wir natürlich auch diese Drogenszene, die wir auch im ersten Teil hatten, ne, mit dem Mädel, mit der Obdachlosen, die da sitzt, die uns am Anfang
schon... Wo noch die Karte verbrennt hier.
Ja, wo er, weißt du, ist auch so, die sitzt das arme Mädchen, die ist uns ja schon zu Beginn begegnet, ne? Die saß sie in der Ecke, hungrig und keine Wohnung und pipapo, und dann kam Sarah zu ihr und sagte ja, ja Mensch, soll ich dir einen Kaffee kaufen und was zu essen? Und da sagt sie auch, was willst du denn dafür? Ne? Das ist eine berechtigte Frage, weißt du? Ne? Und
Sarah sagt dann, so, dann sehen wir, ja, sorry.
Sarah sagt dann ja nur, nee, gar nichts. Und so. Und da kommt der sehr geschminkte Typ, springt neben dich und zündet eine Kerze. So. Ja, Puste, das ist so geil, weil er zu ihr sagt, keine Sorge, puste das bitte mal aus.
Ist Zauberei.
Zauberei.
Ist Zauberei.
Nein, also echt. Ja, also, weißt du, aber habe ich auch gedacht, er gibt ihr ja dann noch so ein bisschen so einen Ratschlag und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist schon dieses, er sagt, ich habe vielleicht übernatürliche Kräfte, ich könnte dir helfen, aber ich schenke dir etwas, was wichtiger ist, einen guten Rat. Gott bürdet dir nie mehr auf, als du auch tragen kannst.
Danke, Man at Arms.
Danke, Captain Einsicht. Und dann geht er weg, er hat mir gesagt, Gott bürdet mir nicht mehr auf. Nein, weißt du, irgendwie, nein, die Szene ist ja gut gemeint irgendwie auch, aber, ja. Weißt du?
Naja, gehört halt rein, aber in der nächsten Szene sehen wir dann Judah, wie er in seinem persönlichen IMAX vor den 5 Bildschirmen sitzt und ein VHS-Home-Video anschaut von der Ermordung von Ash Corbin.
Ja, aber er hat die ja auch filmen lassen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Das hat wahrscheinlich so in seiner Heimvideothek so Ermordung von Ash,
Ermordung von... Spider-Monkey ist der Videotyp gewesen bei denen. Ne? Licht, Kamera, Action und so. Und er hat ja sonst nichts anderes. Aber ja gut, da merkt er ja schon, dass seine Leute dezimiert werden halt und so. Genau. Wir sehen ja dann auch, es gibt ja dann noch die Szene, wo wir sehen, dass Judah Earl ja auch am Mord direkt beteiligt gewesen ist, weil er hat ja durch das Senken seines Daumens im Prinzip den Mordauftrag erteilt. Ne? Weil,
so Captain Hollywood.
Seine ich glaube, Beiling ist das oder so, ich weiß es gar nicht, die da mitspielt, die ihn dann so als erste quasi, seine erste Offizierin quasi sagt hier, was ist mit den beiden, ja, töte sie, auch was ist mit dem Jungen, wir hinterlassen keine Zeugen oder irgendwie sowas, ne?
Genau so.
Ach, herrlich. Weil es ist so düster, brutal, weißt du?
Ja, und dann kommt hier diese Szene halt, wo Iggy Pop dann bei der Vaterfigur von Sarah dann einsteigt, weil er will ja dann Infos haben. Und da kommt die Szene mit der Tätowiernadel und Augapfel und...
Ja. Genau. Zwischendurch ist ja Ash mit bei Sarah noch so ein bisschen, da bandeln die so ein bisschen an, ne? Sie ist ja offensichtlich sie haben sich erkannt. Also,
absolut.
Er ist ja Gott sei Dank Alleinerziehender.
Sind
alleinerziehende Krähe. Das habe ich ja, Mensch, sind ja die erste Krähe, die nicht wegen einer toten Ex, also, weißt du, nein, oh Gott.
Erzähl nein, mir aber, mehr, hast du eine feste Arbeitsstelle?
Ja, du hast, außerdem, wir sehen ja, der ist ja Handwerker. Na, also er ist ja hier
goldene Handwerk.
Der ist ja Handwerk, hat goldenen Boden. Das ist vielleicht das Golden Ticket aus dieser Umgebung gewesen.
Und er fährt ein nagelneues Modell, das erst ein Jahr später rauskommt. Der muss Beziehungen haben.
Ja. Und der trägt aktuelle Nikes. Weißt du?
Das wäre super. Jordan.
Das wäre super. Nein, auf jeden Fall, da gibt es ja schon so dieses Anbandeln. Er sagt ja dann, er kann nicht. Und ich weiß nicht, was er damit meint. Im übertragenen Sinne und wörtlich nicht. Ja gut, und dann ist eine Szene, die wirklich hart ist. Ne? Er geht halt zurück zum See, taucht in selbigen ein, holt seinen Sohn, seinen ermordeten Sohn raus und begräbt ihn halt auch mit so einem Riesenkreuz, was er in den Boden rammt und so. Das ist schon echt bildgewaltig.
Er legt noch dann die Zeichnung, verbrennt er dann noch von seinem Sohn, die er hier mit Wasserfarbe gemalt hat.
Wo er
und sein Dad draußen, das war wirklich übel gewesen.
Ja, total. Und auch dieses, er kommt ja dann zurück und Sarah haben sie ja mittlerweile geholt, ne? Also, aber auch geil bei Sarah. Sie ist ja noch in der Wohnung, hörst du so Ding-Dong, ne? siehst du nur, sie guckt das Guckloch und dann schießen die schon auf die Tür halt, ne? Genau, er kommt zurück und da ist dann, wie heißt sie denn? Ich vergesse immer den Namen von ihr. Ist es bei Link? Nee, bei Link war es im ersten Teil. Nee, die weiß schon, das war doch die erste Offizierin, ich sage mal so, die erste Offizierin.
Ich hätte jetzt keinerlei Namen für sie, aber ich weiß.
Kali, genau, Kali. Kali heißt auf jeden Fall, der Rollenname heißt Kali. Okay. Und die hat da jetzt, also zu einem, die wissen ja irgendwie so ein bisschen was über ihn, sie ist da noch, sie ist da und sagt so hier, sie ist ja auch die, die den Schuss ausgeführt hat, ne? Kali wird dir gleich ewiges Leben verleihen und so, ne? Und sagt dann zu ihm, dieses geile, ich meine, wie er da steht, ne? Also sie hat diesen Puppenkopf in der Hand, wirft diesen Puppenkopf auf den Boden und er sagt noch zu ihr, du. Und dann hat er ja schon die Krähe auf der Schulter, ne? Ich meine, echt. Und sagt, kannst du anständig kämpfen? Das ist ja das, was sie zu ihm sagt. Und die Antwort von ihm ist dieses, kannst du anständig sterben?
Und ja, das ist er ja, nimmt ja dann später noch so den Puppenkopf und streichelt ihn dann so ein bisschen. Ne?
Ja, aber ich finde diesen Kampf auch total super. Erst ist es wie so ein Tanz von den beiden. Mhm. Sie hat ja diesen Stock und
ja,
so.
Ja, wenn
und
er so springt. Ne,
das ja, hat, diesen Rücksprung auf den Tisch.
Das hat so ein bisschen so Stepptanz-mäßig.
Ja, Lord of the Dance. Er hat Spaß dabei. Er hat total Spaß dabei, das merkst du auch. Weil er weiß ja, er kann ihr nicht. Sie weiß das aber noch nicht so hundertprozentig. Erst als er dann irgendwie an die Wand geschleudert wird und dann kurz in dieses Licht guckt, dann hat er wieder Flashbacks von seiner Ermordung halt und dann hat er ja diesen, dann schreit er ja, man merkt ihm auch den Schmerz auch an, das wiederum macht Vincent Perez, er macht das schon wirklich gut.
Ich finde auch, der macht ja, das definitiv,
er macht das echt gut. Ne, dann schlägt er ja auch diesen Tisch ein und packt sie und wirft sie an die Wand und dann hat sie das Bein gebrochen und so und dann macht er das mit der Puppe, dass er den Kopf nimmt und sie dann aufhebt und sagt, und jetzt gehen wir beide tanzen und er dreht sich mit ihr und schmeißt sie aus dem Fenster und so, dass sie unten aufs Auto aufschlägt und das Blut, was ausläuft, die Krähe bildet.
Krähe, ne? Ja, geil. Ne?
Auch das ist mystischer als im ersten Teil tatsächlich. Im ersten Teil hat er... Ne, irgendwie hier Feuer und Pipapo, also er hat es inszeniert, ne, dass da die Krähe da.
Aber jetzt fällt mir gerade noch was ein, auch das wurde ja später im Punisher auch so ein bisschen verwendet, wenn er doch ganz am Schluss John Travolta halt killt und dann sieht man doch die ganzen Autos, die dann brennen und dieses Punisher-Logo dann bilden.
Ja, das ist doch eigentlich genau 1:1.
Ja, das ist gleiche. Ja, ist auch so, klar. Aber da hat es tatsächlich einen mystischen Touch in dem Film, weil das Blut ja nicht, er legt es ja nicht in eine Form, sondern das Blut läuft halt aus und bildet halt die Krähe. Während es im ersten Teil auch dann, dass er da irgendwie, weiß nicht, Benzin vergossen hat, was dann diesen Effekt hatte, ne, oder was gesprüht hat und so. Also da hat es in dem Film, hat es zu dieser ganzen Welt, was durchaus noch mehr magischeres als es, im ersten Teil der Fall ist. Und dann wird sich noch Iggy geholt.
Ja,
ne,
wir blenden um zu einer weiteren Gothic BDSM Party. Und das ist so, ist so abstrus, weil du siehst einen Flur mit, ich weiß nicht, was es sein soll, ein paar Tänzern, die in so einem Latex-Schlauch drinstehen. Und da ist augenscheinlich kein anderer Mensch rundherum dran beteiligt oder so. Da denke ich mir auch, warum?
Ja, total. Ja, aber das ist auch super. Iggy zieht ja dann noch eine Line durch, weil er fühlt sich unter Druck und verfolgt, dann kann man ja noch ein paar Drogen nehmen, ne? Das entspannt ja so ein bisschen, ne? Und dann sieht er ja auch Eric und dreht sich dann so um und Eric steht vor so einem Typen, der so irgendwie so hier, also der gefesselt ist halt, ne? So, der so ein Zipperface anhat. Ich hörte davon, dass es sowas gibt. Und dann so gefesselter steht und er steht direkt vor ihm. Und guckt ihn an und er sagt ja jedem irgendwie so ein bisschen den Spruch, den die bei seiner Ermordung gesagt haben. Ne? Zu ihm sagt er ja auch, nimm's nicht persönlich, Sportsfreund. Ist auch irgendwie geil, oder? Und dann schießt ja Iggy einfach in die Menge mit seinen Leuten. Also sie schießen ja auf Eric.
Aber total
und
in die Menge.
Hätten sie vor allen Dingen den armen Typen, der hinter Ash angebunden ist, hätten sie ja durchsiebt. Und das wird ja nur nicht, passiert ja nur nicht, weil Ash direkt davor steht, auch so die Arme ausbreitet und im Prinzip quasi die Kugeln abfängt für den Typen, der hinter ihm steht halt, ne? Dann versucht er Iggy abzuhauen, auch raus, Motorrad, Ash hinterher, auch diesen geilen Sprung, ne, von dem Treppenhaus auf das Auto, wo dann noch so die Scheiben rausfliegen und auch dieses, du kommst hier nicht raus und so, das ist schon sehr geil, ne, und wie er ihn dann in den Tunnel verfolgt und noch auf ihn schießt und dann kann er durch die Flammen durchgehen.
Da kam die schlechteste CGI im ganzen Film, wenn er durch die Flammen durchgeht.
Es gibt,
das sah ja schon arg schlecht gealtert aus. Und
tatsächlich,
ich verstehe nicht, er winkt ihm ja davor noch so komisch. Also er macht so eine ganz komische Handgeste, bevor er dann durchgeht. Und das sah wirklich scheiße aus.
Das stimmt.
Richtig scheiße aus.
Das ist eine von zwei echt schlechten CGI-Szenen in dem Film. finde ich, die andere kommt noch. Ja, auf jeden Fall, ne, hat er ihn dann ja, also er ist ja mit dem Motorrad auf ihn los und dann hat er ihn halt auf den Tank geschossen und so und dann ist es explodiert und dann liegt er da, der Iggy, und kann sich nicht bewegen und er bekommt dann die Münze des Fährmanns.
Genau, das da krass. War das mit, da war das mit der Münze gewesen.
Genau, er bekommt die Münze des Fährmanns rein und wird von Ash in den See, also in den Fluss quasi geschoben und ja, treibt dann diesen Fluss unter der Brücke lang und dann stehen da oben so Frauen, die so Blumen reinwerfen ins Wasser und dann auch so, so ich sag mal so Tag der Toten Sachen rezitieren, ja, und
irgendwie sowas. Ne?
Ja, so. Und das hat einen total unheimlichen Touch und dann bilden diese Blumen, die sie runterwerfen, auch eine Krähe um Iggy Pop rum, der dann so langsam wegtreibt halt, weil er kann sich nicht bewegen und liegt auf dem Wasser halt und so halt. Ne? Das ist schon krass halt, ne? Und ja, ne, dann denkt man, dann dürfen wir nicht vergessen, der gute Judah Earl kriegt jetzt ja auch seinen Auftritt, ne, er hat, ne, hat ja die Krähe irgendwie sich geschnappt und Sarah, und dann versucht er ja die Krähe zu töten, ne, so mit diesen, ne, wenn, deine Seherin hat ihm ja gesagt, hier mit diesen, wenn du die Krähe tötest, das, was auch im ersten Teil war, dann nimmst du ihm die Kraft und so, und er so sticht die Krähe dann halt so mit so kleinen, also er fängt die Krähe ja, weil sie sieht, weil er hat Sarah,
Gnadendolch,
genau, so die Krähe fängt er, weil, genau, die Krähe fängt er ja, weil er guckt, wo Sarah ist, weil die gucken will, guckt, wo Sarah halt ist, und dann durchsticht er der Krähe halt die Flügel, und Ash ist mittlerweile quasi in seinem Hauptquartier angekommen, unten sind diese Feierlichkeiten vom Tag der Toten, und er klettert so die Wand hoch, und immer wenn, es sieht auch geil aus, und immer wenn er diesen Gnadendolch in den Flügel stößt, dann hat Ash halt diese Verletzung an der Hand, ne, und kann nicht mehr so richtig die Wand greifen, an der er gerade hängt, und fällt auch dann die Wand runter. Als, ja,
während die Deftones live abspielen.
Stimmt, die haben einen Auftritt.
Ja,
ne? Ja. Aber das fand ich sehr geil, dieses, dass er da hochklettert und seine Reaktion auf das Zerstechen des Vogels, der Krähe halt quasi, so auf ihn übertragen wird. Das ist echt sehr cool. Und wie er dann unten bei diesem Tag der Toten dann so ein bisschen halt zu sich kommt, dann kommt Judah Earl runter. Der hat ja das Blut mittlerweile der Krähe getrunken, warum auch immer. Ne, weil er die Fähigkeiten dann irgendwie auf sich übertragen bekommt, anscheinend hat das damit was zu tun, und er packt ihn und will ihn dann quasi so in der Masse hängen, kann man sagen halt. Ne? Und das sieht schon krass aus bei diesem Umzug, ja, der da stattfindet, ja, und so, und wie er da an der hochgezogen wird und so. Und er sagt, du kannst mich nicht mehr töten, ich bin jetzt unverwundbar und so. Und das hat schon was. Aber das ist ab da, alles was ab da passiert ist eigentlich, fand ich damals scheiße, finde ich auch heute scheiße.
Ja, er sieht dann seinen Sohn noch einmal so in der Menge, ja, auf ihn zukommen, kurz mit ihm reden. Ja, nee, da war der Drops irgendwie schon gelutscht.
Ne? Ja, das Ende ist nicht gut. Also da war mir der Kampf auf dem Dach im ersten Teil deutlich lieber, weil das endet ja quasi hier, dass Ash versucht, dann Judah Earl noch irgendwie so zu fehlen und er ihn aber nicht mehr töten kann, ne? Weil er irgendwie durch das Trinken des Bluts der Krähe halt irgendwie die Fähigkeiten irgendwie übernommen hat. Und er sagt, du kannst mich nicht töten.
Ja,
und
Judah bekommt ja noch diesen Dolch von Sarah dann in die Stirn, ja, gerammt.
Genau. Sarah tötet er ja auch zwischendurch noch. Der Judah, der Böse. Ne? Ja, der böse Judah.
Der Böse.
Ne, er tötet sie im Vorbeigehen quasi noch. Ne, sie bricht ja da dann auch zusammen getroffen oder vom Messer, ich glaube, mit dem Messer durchbohrt oder so. Ne? Auf jeden Fall ist ja dann Ash, ruft dann halt quasi die Krähen um Hilfe. Ne? Und
das,
oben,
das war jetzt auch keine schauspielerische
Glanzleistung.
Nein. Ne? Dieses, das ist fast so gut wie Luke, ich bin dein Vater.
Also das war damals scheiße, das ist jetzt scheiße. Er geht so zurück und sagt, holt ihn euch! Und dann kommen diese ganzen Krähen, die alle um diesen Turm sich irgendwie versammelt haben und rumfliegen, kommen runter und in einem ganz furchtbaren CGI-Effekt gehen sie durch ihn durch und rasen auf, also gehen durch Ash durch und rasen auf Judah los, und Judah wird dann unter dem Anflug dieser ganzen Krähen, löst er sich auf, im Prinzip. Und das ist alles ein ganz, ganz schlechter CGI-Shot. Also sowohl das Durchstoßen der Krähen durch Eric,
total,
wie auch, dass er sich auflöst. Irgendwie ist total.
Ja gut, das hatte ich so verstanden, dass die Krähen halt alle so ein Stück von ihm abpicken, bis nichts mehr da bleibt.
Ja, aber das wird eher so, wie wirklich so, er geht dann in so einem echten schlechten CGI-Effekt unter. Weißt du?
Ich hab's mir schön geredet.
Ja, also ich weiß, darauf wollten sie wahrscheinlich hinaus, und das wäre mit Handmade-Effekten, so mit ihm wird hier der Arm abgetrennt und so, dann wäre es aber wahrscheinlich ein 18er geworden. Mm, weißt du? Dass er das so in so einer Art Computer, schlechtem Computer-Ding aufgeht, ist wahrscheinlich noch der Kompromiss gewesen für die 16er-Freigabe oder so. Könnte ich mir vorstellen. Halt, ne? Und ja, Sarah ist tot halt, ne? Und damit ist auch das letzte Bindeglied zum ersten Teil halt auch in der Geschichte raus. Und dann gibt's halt noch diese Rückblende, wo wir sehen, dass er mit seinem Sohn irgendwie da über ja, so das Wasser geht.
War das eine Rückblende? Oder ist er jetzt vielleicht mit ihm im Jenseits vereint?
Ich habe das so verstanden. Also ich habe das tatsächlich, also er bringt ja Sarah in diese Kirche zurück halt.
Weil
also
er fährt ja dann einfach nur mit dem Motorrad so durch die Gegend, ja. Und dann siehst du ihn ja, wie er mit einer Peitsche in der Hand.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden.
Sein Sohn hat die Peitsche.
Sein Sohn hat die Peitsche. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Weil, also ich habe in der Beschreibung des Workprints wird sehr viel über das alternative Ende geredet und dass da viel gedreht wurde und dass sie da viel ausprobiert haben, und ich vermute, das wirkt hier wie so was Nachgeschobenes, wo sie gesagt haben, und wir müssen noch irgendwie so eine Art versöhnliches Ende schaffen, indem sie beide in den Tod gehen. Nein, also, ja, irgendwie dann doch jetzt gemeinsam oder irgendwie sowas. Papa, wann werde ich denn erwachsen? Ah, das ist ja später. Also. Nein, aber das, oh, ich freue mich, wenn ich meine erste Frau, ja, später. Und nimm die Peitsche, Sonio. Nimm die Peitsche.
Sonio.
Sonio. Sonio. Ja, Fatio. Sonio wäre super. Kannst du meinen nächsten nennst du Sonio, okay?
Sonio.
Ne? Aber ne, wirklich, also das ist, ich habe das so verstanden, dass es bedeutet, er geht mit ihm jetzt in Frieden zusammen ins Jenseits.
Sagen wir mal ja. Sowas.
Aber warum hat er die Peitsche? Das ist doch eine Peitsche, oder?
Das war eine Peitsche auf jeden Fall.
Oder ist das ein Keilriemen?
Aber also, nee.
Aber, ja, und es endet auch noch mit diesem Shot auf seinen Sohn, der ihn so anguckt und so. Ja, das ganze Ende wirkt für mich total zusammengestückelt. Das ist auch für mich wirklich der größte Schwachpunkt an dem Film. Also mit einem besseren Ende hätte der Film einen deutlich besseren Gesamteindruck gehabt. Aber ich mag ihn trotzdem.
Also wenn du das zu deinem 97er-Ich gesagt hättest, der hätte jetzt wahrscheinlich die Fresse poliert.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie der 97er-Gregor da gesessen hat und gesagt hat, also ich sag dir eins, ich werde auch noch in 24 Jahren den Film doof finden.
So Schelle links, Schelle rechts.
Alter, komm zu dir. Erziehungsschelle. Ne, aber warum hat der Sohn
dieses, nee, der Film, ne? Also der Film ist augenscheinlich, der ist auch nicht gut. Ganz klar, das ist kein Meisterwerk, aber ich fand ihn cool. Er hat mich gut unterhalten.
Er ist so dieses eigene, so die Bildkomponisation. Ja. Vincent Paris macht es wirklich gut. Ich glaube,
der Soundtrack, ne, da sind viele Bekannte damals. Hole, White Zombie, Filter, Bush, hier dann, wie gesagt, Deftones, Korn ist drauf, Iggy Pop sowieso. Also sind viele coole Sachen dabei.
Ich sag dir eins auch, wenn es den ersten Film nicht gegeben hätte, sondern das hier mit dem Film begonnen hätte, dann hätte der auch besser abgeschnitten in der Wahrnehmung der Leute.
Ich glaube, der erste Film, so schlimm es ist, aber der erste Film hat auch viel von diesem Nimbus halt wegen dieser Scheiße, die da am Set passiert ist.
Ja, das, was ich vorhin sagte, so schlimm es ist, marketingtechnisch war das nicht das Schlechteste. Nee. Und kombiniert mit, ich meine ganz ehrlich, das ist nun mal Tragik pur, dieser Film, und dann zu dieses tragische Ereignis hat ihn, also tragischer wirst du wahrscheinlich das kaum je haben können, wo sowohl die Geschichte wie auch das Drumherum diese tragische Komponente haben. Und das kannst du nicht wiederholen, und im Prinzip ist das auch eine abgeschlossene Geschichte. Ich frage mich, wie sie das fortgesetzt hätten mit Eric Draven. Also angeblich hatte ja Brandon Lee einen Vertrag über 3 Filme. Also die Frage ist, hätten sie ihn immer wieder zurückgeholt, weil, und jetzt wirst du dich an den Leuten rächen, die dich damals auf dem Kryptomarkt über den Tisch gezogen
haben. Hast du dann noch den nächsten Teil, hast du den gesehen?
Ja, ich habe die nachfolgenden, ich habe die Serie sogar gesehen.
The Crow 3, tödliche Erlösung. Dann kommt bestimmt noch The Crow 4, jetzt wird's richtig wild.
Ja, so ungefähr.
Der letzte? Nee, es gab ja wirklich noch einen.
Ja, der in The Crow 4, The Crow 4, guck mal, wer da der Bösewicht ist. Ja, guck mal, wer da der Bösewicht ist.
Und David Boreas.
als
Death Crash Lucifer. Death Crash Lucifer.
Super, oder? Na, ich glaube, dass da auch Dings mitspielt hier. Wie heißt Machete?
Tara Reid spielt noch mit.
Ja, Tara Reid.
Alter, da spielen ja noch richtige Szenegrößen.
Ja, also tatsächlich in der vierte mehr als
Dennis
der dritte. Dennis Hopper und Danny Trejo ist, glaube ich, auch dabei. Meine
ja,
ich.
Ja.
Ja, ja. Also der vierte hat, der ist auch, also ganz ehrlich, man kann weder Teil 3 noch Teil 4, also da gebe ich keine Empfehlung zu gucken.
Er spielt aber Teil 3 mit hier. Kirsten Dunst.
Ja. Ja.
Fred Ward. Das,
ja, und der Typ, der beim Resident Evil Kinofilm am Anfang dabei war.
Walton Goggins spielt noch mit.
Ich oh, echt?
Shame.
Echt? Shame Mandrell.
Shame Mandrell. Ich sag's extra Mandrell mit einem Shame.
Shame on you.
Nee, ich sehe gerade, das gibt's ja gar nicht, ja.
Also, aber glaub mir mal, musst du nicht gucken. Weder Teil 3 noch Teil 4.
Das habe ich auch nicht vor.
Also wirklich nicht. Auch die Fernsehserie musst du nicht gucken. Also ich finde, wirklich sehenswert ist der erste Teil halt auch gerade in Kombination halt mit dieser Tragik, die er hat. Und ich finde, dass der zweite Teil auch es irgendwie verdient hat, dass man ihn mal guckt.
Doch, er ist wirklich, ne, also ja. Jeden jetzt Anfang mit 40er würde ich empfehlen, guck den. Er wisst, was wir meinen.
Und wo zur Hölle ist die Polizei abgeblieben?
Die gab's da nicht, ich sag's doch. Das wurde die alternative Zeitlinie.
Ja, ja. Tja, Micha, hast du sonst noch was du loswerden möchtest zu dem Film?
Nö, ich denke, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Wir sind auch wieder genau in unserem Zeitmuster hier drin. Ich sehe gerade hier 56 Minuten wie geölt, als ob wir es planen würden. Und also, Gott weiß, wir planen gar nichts. Also ich hatte heute in der Tat nicht eine Notiz.
Ja, das hat man gar nicht gemerkt. Nein, alles gut. Super. Nein, ja, Micha, dann vielen lieben Dank.
Ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt so danken soll hierfür. Doch.
Das war kein Diss, das war kein Diss.
Nein.
Na gut, dann liebe Leute, gibt der zweiten Teil der Krähe durchaus noch mal eine Chance. Kurzweilig, unterhaltsam, hat schon zumindest optisch auch einen sehr eigenen Stil und Vincent Perez wahrscheinlich einzig nennenswerte Rolle. Die sollte man doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal würdigen. Ansonsten, ich habe übrigens gesehen, der Mann hat in einer Serie mitgespielt, die den Titel trägt Law and Order Paris. Da musste ich sehr lachen vorhin, als ich das gelesen habe.
Oh la la.
Die französische Paris. Naja, okay. Kann man nicht. In dem Sinne, liebe Leute, bis bald. Macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.